ARD Sounds.
Sie sind angekommen. Endlich. Sie kommen von verschiedenen Kontinenten, viele in schwarzen Kutten, mit Patches. Und ausgerechnet heute schüttet es wie aus Eimern.
Apropos Rain or Shine, Regen oder Sonnenschein, die 85.000 nehmen es, wie es kommt.
Dann kommt das Signal. Open the gates. Nichts trennt die Fans mehr von ihrem heiligen Acker.
Mit der Erstürmung des Holy Ground nehmen sie die Herausforderung an. Die Wacken-Schlammschlacht 2025 startet ganz offiziell.
Die schwarze Horde stürmt los. Der grüne Rasen vor den Hauptbühnen. Jetzt schon brauner Matsch. Nach nur wenigen Minuten. Dann dröhnt eine kurze Melodie aus den Boxen. Laut. Also so richtig laut. Jeder in der Menge soll sie hören. Diese kurze Musik von dem magentafarbenen Unternehmen. Die paar Töne, die wir alle kennen. Ich dachte, jetzt kommt eine Band. Also so die Band, die so ein großes Festival eröffnen darf. Aber gut, erstmal Werbung. Und bisher klang das hier noch wie eine Pilgerreise. Jetzt klingt's wie Primetime. Die Erstürmung des Holy Grounds. Ein heiliges Ritual mit Metal Match und einer Magenta-Markenbotschaft. Wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen ist ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Alle Folgen könnt ihr in ARD Sounds hören. Ich bin Maja Bachtjarovic und das hier ist Folge 4. Alles für die Fans. Wem gehört Wacken?
Den Fans. Nur den Fans. Denke ich nach wie vor.
Wacken oben mehr. Das Dorf gehört
das
den,
Dorf gehört den Wacken. Das Dorf gehört den Wacknern und das Festival gehört den Fans.
Das Wacken Open Air gehört den Fans, das sagen die beiden Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner. Nicht der Dorfjugend von früher, nicht diesem Kollektiv aus der Kuhle, in dem das Festival entstanden ist. Es gehört auch nicht dem Dorf oder der Gemeinde, auch nicht den Landwirten, auf deren Fläche das jetzt stattfindet. Und schon gar nicht KKR, diesem Investor aus den USA. Nein, das Festival gehört den Fans, sagen Hübner und Jensen. Also jetzt 85.000 Leute kennenlernen und befragen, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Aber auf Zeltplatz E3 ist schnell klar, hier sind wir schon sehr gut aufgehoben.
So, jetzt sind wir beim Metall. Schön, ne? Habt ihr Handschuhe?
Ja, wir sind ja Metaller, also her mit dem Metall.
Die Rendsburger Wacken-Fans, die bauen ihr Camp auf. Während die Nachbarn noch ihre kleinen Zeltstangen und Heringe sortieren, verladen die Rendsburger hier große Gitterroste vom LKW. Es sind noch 3 Tage bis zum Festivalstart. Höchste Zeit, um, klar, die Zapfanlage durchzuspülen.
Eine Seite ist an, aber ich bin noch nicht so weit.
Alles gut, ich muss ja erstmal hier nur den Dreck raushaben.
Pauline und Jörn aus unserem Podcast-Team. Die beiden haben die Rendsburger Wacken-Fans 2024 beim Aufbau begleitet. Damals für einen Fernsehbeitrag über das wahrscheinlich berühmteste Camp des ganzen Festivals. Ein Festivalparadies. Eine kleine Oase, aufgebaut über Jahrzehnte im Do-it-yourself-Spirit. Das Camp ist über die Jahre immer größer geworden, inklusive Bauwagen, Dachterrasse, einem Kickertisch und, einer Hantelbank. Metallmuskeln für die Mettler oder so. Ein Typ im Slayer-Muscle-Shirt stemmt Gewichte. Daneben ein Tauziehwettkampf. Und der Pavillon ist eher so die große Schwester eines Pavillons. 3-mal so groß, ein richtiges Festival-Wohnzimmer mit gemütlichen Sofas. Da sitzen gemütliche Leute, die so viele Festivalbändchen am Handgelenk tragen, dass Wolle Petri neidisch werden könnte. Und natürlich gibt's Bier vom Fass. Mehr als 1500 Liter Fassbier werden hier in den kommenden Tagen durch die Leitung zischen. Die Logistik beim Aufbau vorher Die erfordert dann doch noch etwas Nüchternheit.
Mach das mal ordentlich, nicht so wie auf Arbeit.
Kai Kirchner gibt seinem kanadischen Festivalkollegen gerade Anweisungen fürs Zusammenbauen der Toilette. Kai gehört zum harten Kern der Rendsburger Wacken-Fans. Und ja, sie bringen eine eigene Toilette mit. Was soll ich sagen? Wat mut, dat mut. Kai haben wir für den Podcast nochmal zu Hause besucht. Und zu Hause, das ist jetzt keine Überraschung, liegt in Rendsburg. 50 Kilometer entfernt von Wacken, ziemlich genau in der Mitte von Schleswig-Holstein.
Worauf wir sehr stolz sind, ist, dass es halt mittlerweile auch einen ziemlich internationalen Charakter hat. Also das ist ja sowieso für Wacken allgemeingültig, dass da viele internationale Gäste sind und das auch in den letzten Jahren meines Gefühls nach nicht weniger geworden ist. Und die sich dann halt auch zu uns trauen, da wir auch unter den Leuten, die bei uns campen, nicht nur Leute aus Deutschland haben, sondern auch aus Kanada eine ganze Menge, aus England eine ganze Menge, aus Norwegen, aus der Schweiz, aus der Türkei, aus Frankreich einige wenige. Und das ist das ist auch das, was wir damit versuchen, so ein bisschen zu verkörpern. Also dieses Willkommenheißende, dieses bisschen auch Familiäre, was da irgendwie über die Jahre gewachsen ist mit den Leuten.
Kai ist ein sehr angenehmer Typ. 38 Jahre alt, Erzieher vom Beruf. Und seit 2005 war er bis auf einmal wirklich jedes Jahr beim Wacken Open Air. Kennt also auch alle Wacken-Wetterextreme, vom Schlammsumpf bis zur Staubwüste.
Ich glaube nicht, dass du mit jeder Musikrichtung so ein Festival wie Wacken in der Art aufführen könntest. Ich glaube, das würde in der Größe, da braucht es schon den Metal-Fan als solchen, der das alles ein bisschen gelassener sieht, der auch es nicht nötig hat, seine Aggression an anderen Leuten auszulassen, denn dafür gibt es ja die Musik, die ist schon hart genug. Und es ist ja auch eine Musikrichtung, die schon immer eher nicht der Mainstream war und sich da reingekämpft hat. Und dieses immer noch die Außenseiter sein mit seinem Musikgeschmack, die Goths, die was weiß ich wer was. Das waren ja jetzt nie die Leute, die in ihrem Leben im Mittelpunkt standen. Und ich glaube, das sieht man da auch immer noch viel. Und ich glaube, die kommen da zusammen und ich glaube, die fühlen sich untereinander wohl. Und da bin ich auch einer von.
Diese Metal-Mentalität, die Kai beschreibt, könnte ein Grund dafür sein, warum es seit Jahrzehnten Gruppen gibt wie die Rendsburger Wacken-Fans. Ein anderer Grund ist die Nähe von Fans und Festivalveranstaltern, sagt Kai.
Ich glaube, weil auch die Veranstalter immer noch den Wert von solchen Fancamps sehen und wir denen auch wichtig sind. Also ich glaube, die haben gemerkt, dass sie sich mit der guten Zusammenarbeit mit der Community da auch eine Einzigartigkeit schaffen können. Da so ein Festival ja nicht nur von oben herab funktioniert. Da sind 100.000 Leute auf dem Feld unterwegs. Die gestalten das Festival genauso mit wie die Organisatoren, weil die ja das Festival im Endeffekt sind.
Die Rendsburger Wacken-Fans sind sowas wie eine Institution auf dem Gelände. Und auch für das Festival. Das wissen auch Holger Hübner und Thomas Jensen. Jedes Jahr bekommt die Fantruppe einen zentralen Campingplatz.
Wir werden jedes Jahr irgendwie besucht von Jensen und von Hübner. Und dann ist das zwar immer auch ein Presseevent, aber ich glaube nicht, dass das nur um das Presseevent geht. Ich glaube, die wollen uns auch einfach jedes Jahr treffen. Das ist schon die kommen gerne zu uns und wir haben die auch gerne bei uns.
Kai versteht das aber nicht als Anstandsbesuch.
Ja, also wo ich merkte, dass sie das mit uns tatsächlich auch gerne machen und wohl auch Spaß haben bei uns, war, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, da waren sie auch zu einem angekündigten Besuch bei uns, um sich das mal wieder anzugucken, was wir denn mit deren Platz so machen und uns mal wieder zu treffen, hatten dann auch dementsprechend eine Begleitung dabei, die Aufnahmen von dem Treffen gemacht haben, haben sich bei uns mit ein paar Älteren aus unserer Truppe auf unsere Dachterrasse gesetzt und unser damals noch Vorsitzender vom Verein hatte die glorreiche Idee, 3 Flaschen Hellwing aus dem Eisfach zu holen und die einfach mal auf den Tisch zu stellen. Und die beiden sind tatsächlich nicht von uns weggegangen, bis sie tierisch einen Tee hatten und der Schnaps leer war. Und das war schon lustig, das mit live zu erleben, dass dann auch der Plan der Pressebegleitung und der PR-Teams um die beiden herum einfach vor deren Augen in Schnaps sich auflöste. Das war schön.
Die Fans sind das Festival. Eine der Weisheiten von Wacken. Und vom Zeltplatz aus betrachtet, beim gemeinsamen Schnapstrinken mit den Veranstaltern, mit Holger und Thomas, da klingt das nur logisch. Aber ganz ehrlich, ich kann mir schwer vorstellen, wie die Private Equity Anzüge von KKR aus New York auf den Zeltplatz kommen, um mit den Rendsburgern Lütten zu heben. Stefan Leupfinger, ihr erinnert euch, unser Finanzanalyst, der guckt anders auf Wacken. Nicht durch die Fernbrille, sondern nüchterner.
Wenn man verstehen will, was hier passieren könnte, man kann ja immer nur spekulieren, wir wissen es ja alle nicht, was hier passieren könnte, dann muss man immer versuchen zu denken, wie diese Typen denken. Wenn ich Typen sage, dann soll das jetzt nicht abschätzig klingen, sondern ich meine einfach nur, das sind knallharte Businessleute, die jeden Tag Millionenentscheidungen treffen. Denen geht es nur ums Geld verdienen.
Damit meint Stefan Leupfinger eben nicht Jensen und Hübner, sondern die neuen Eigentümer des Festivals. Dieser Eigentümerwechsel hat sich schon länger angebahnt. Und da springe ich mal in der Zeit zurück, so ungefähr 10 Jahre. Jensen und Hübner sind 2016 beide 50 Jahre alt geworden. Für sie der Zeitpunkt, langsam darüber nachzudenken, ob sie kürzer treten, das Wacken Open Air verkaufen wollen und ob sie dafür eine neue Gemeinschaft suchen, wie Thomas Jensen sagt.
Und dann ist das natürlich, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, dann ist man stärker. So, und deswegen haben wir uns dann am Markt umgeguckt. Wir haben auch, will ich auch nicht abstreiten, wir haben auch mit dem Marktführer ja auch Gespräche geführt. Es sind auch immer mal Leute an uns rangekommen. Na, also die uns dann, also die gesehen haben, Wacken ist erfolgreich, können wir euch mal ein Offer machen und so. Und das haben wir uns viel angeguckt.
2019 nehmen Jensen und Hübner tatsächlich ein solches Offer an. Dieses Angebot kommt nicht von den Branchenriesen im Bereich Veranstaltungen, also zum Beispiel von Live Nation oder CTS Eventim, sondern das Angebot für Wacken kommt von einem neuen Player auf dem Markt, von Superstruct Entertainment Limited. Gegründet erst im Jahr 2017. Und trotzdem ist Superstruct schon eine super große Gemeinschaft. Wacken ist da nur ein Festival von vielen im Portfolio. Dazu zählen schon im Jahr 2019 große und bekannte Elektrofestivals wie das deutsche Perucaville oder das Sonar in Barcelona. Aber auch kleinere Metal-Festivals.
Also Superstruct ist im Grunde ein Firmenname, der damals kreiert wurde, um weltweit Festivals aufzukaufen und dann aus den Synergien, die man vielleicht daraus ziehen kann, wenn ich nicht mehr nur ein Festival veranstalte, sondern 50 Festivals veranstalte. Mittlerweile sind es ja fast 100 Festivals, was diese Superstruct veranstaltet, was man da generieren kann an zusätzlichem Ertragspotenzial.
Es gibt einen sehr wichtigen Unterschied zwischen Superstruct und anderen großen Veranstaltern in der Branche. Private Equity. Superstruct wird von Anfang an mit Private Equity Kapital aufgebaut. Den Begriff habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Das Prinzip dahinter ist ziemlich simpel. Investoren sammeln Geld von Anlegern ein. Damit kaufen sie Unternehmen und versuchen, deren Wert zu steigern, so gut es geht. Und dann verkaufen sie diese Unternehmen wieder weiter. Im Schnitt so etwa 7 Jahre später. Und mit größtmöglichem Gewinn. Auf diese 7 Jahre komme ich gleich nochmal zurück, also kurz merken bitte. Aber lasst uns vorher erstmal über den Preis sprechen. Denn die Marke Wacken, die dürfte auch im Superstruct-Universum zu den wertvollsten gehören.
Wacken ist groß geworden als Festival, das eine Seele, einen Spirit ausgestrahlt hat, wo eine Community entstanden ist, die da jedes Jahr hingepilgert sind. Die beiden Veranstalter sind als Stars gefeiert worden. Das ist eine Community, die da entstanden ist. Die ist einzigartig, die ist ganz besonders.
Die Wacken-Community wirkt wertsteigernd, erhöht den Wert der Marke und den Preis für den Festivalverkauf. Stefan Leupfinger schätzt, dass die Anteilsverkäufe 2019 Jensen und Hübner wohl um die 40 Millionen Euro reicher gemacht haben. Also 20 Millionen pro Kopf. Basis für Leupfingers Schätzung sind öffentlich verfügbare Unternehmensdaten. Zusammen mit späteren weiteren Anteilsverkäufen kommt Leupfinger sogar auf 25 Millionen. Konfrontiert mit dieser Summe, meint Thomas Jensen.
Hat der Finanzexperte gesagt, netto oder brutto oder geht da noch was von ab?
Für Leupfinger ändert sich durch den Private Equity Einstieg etwas Grundlegendes am Festival. Und zwar für das vielbeschworene Wacken Wir, für die Seele des Wacken Open Air.
Vorher haben zwei Personen, die in Wacken aufgewachsen sind, dort verwurzelt waren, alle Menschen wahrscheinlich persönlich kennen, die in Wacken leben, in diesem kleinen Dorf, die Entscheidungen getroffen. Die mussten sie auch rechtfertigen, weil sie irgendjemanden beim Bäcker oder weiß Gott wo irgendwo getroffen haben. Jetzt, seit 2019, regiert ein Private Equity Investor, und ein Private Equity Investor, dem ist egal, ob er beim Bäcker jemanden trifft oder nicht, weil der trifft niemanden beim Bäcker, der ist ja nicht vor Ort. Der trifft Entscheidungen, die ausschließlich ein Gewinnmaximierungsinteresse verfolgen. Einem Private Equity Investor geht es nur um eines. Er investiert Geld und will noch mehr Geld zurück.
Wir haben Superstruck gefragt, wie das Unternehmen seine Strategie auf einzelne Festivals wie Wacken anwendet. Das Unternehmen ging nicht auf einzelne Fragen ein, sondern schickte eine allgemeine Stellungnahme, in der es heißt, Superstruck helfe den einzelnen Festivals dabei, individuell zu bleiben und ihre eigene Kreativität auszudrücken. Private Equity, ein Festival als Finanzprodukt. Das klingt für mich nach genau dem Gegenteil von dem, was Fans mit ihrem Wacken Open Air verbinden. Dieses Wir-Gefühl, die Nähe von Veranstaltern und Fans, von denen auch Kai gesprochen hat. Das kann man doch nicht einfach an einen so großen Konzern verkaufen, oder? Holger Hübner widerspricht und sagt, das eine schließt das andere nicht aus.
Als wir 2023 diesen riesen Wettercrash hatten eben auch, haben wir uns alle geholfen. Letztes Jahr war ja auch wettermäßig eine Katastrophe, haben uns auch alle geholfen. Oder wir haben andere geholfen, die auch das gleiche Problem hatten mit Bodenplatten und so weiter. Also das ist ein riesen Zusammenhalt. Einmal in der Community, bei den Fans, riesen Zusammenhalt, aber auch mit unseren Partnern eben in unserer Superstock-Struktur. Das ist ja, was wir immer auch wollten. Deswegen haben wir immer den Weg auch gegangen. Dass wir gemeinsam viel stärker sind und auch besser uns austauschen können und besser auch dementsprechend auch unsere Fanbase bedienen können.
Kontakte und Synergien nutzen also, als Teil eines Festivalkonzerns. Und jetzt kommen die 7 Jahre, die ich vorhin erwähnt habe. 2024 wandert das Wacken-Festival weiter. Die neue Festivalgemeinschaft Superstruck ist nämlich eine käufliche. Und sie bekommt einen neuen Eigentümer. Denn klar, Superstruck wurde 2017 aufgebaut mit Private Equity Kapital. Und 2024, also so ziemlich genau 7 Jahre später, wird diese super Festivalkonstruktion wieder verkauft. Medienberichten zufolge wird Superstruck dabei mit gut 1,3 Milliarden Euro bewertet. Und die neuen Haupteigentümer heißen Kohlberg, Kravis, Roberts & Company. Kurz KKR.
KKR ist ein internationaler Private Equity Investor, nicht irgendeiner, der also Milliarden jedes Jahr neues Geld einsammelt und Milliarden jedes Jahr neu investieren muss.
KKR verwaltet Vermögenswerte im Wert von fast 750 Milliarden Dollar. Geld, das sich vermehren soll. Und dafür investiert KKR weltweit, zum Beispiel in Häfen, Stromnetze, Immobilien, Krankenhäuser und jetzt eben auch in Festivals. Wo KKR mit Superstruck genau hin will und was das alles fürs Wacken Open Air bedeuten könnte und für die Fans, dazu will sich KKR nicht äußern. Schade.
Die Seele vom Wacken Open Air wurde verkauft.
Erlaubt mir nochmal diesen Piekser. Hattet ihr irgendwann das Gefühl, etwas zu verkaufen, was sozusagen eigentlich den Fans gehört? Weil eure Ansage war ja immer, das ist das Festival der Fans. Wir machen alles sozusagen.
Hat sie ja nicht gerne.
Hat sie ja nicht gerne.
Wir haben zwar eine Firma, die nennt sich Superstruck, die sagt der Name ja schon, superstrukturell unterwegs ist. Und unser Motto war mal gewesen, von Thunderstruck zu Superstruck. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Aber wie gesagt, die Energien, die wir aus der Gruppe ziehen, das war entscheidend. Es war nicht entscheidend, dass wir hier unsere Seele verkaufen.
Diese Formulierung mit dem Seele verkaufen, die kommt hier, also in diesem Interview, gar nicht zuerst von uns. Wir haben das im Interview gar nicht so angesprochen. Das hat Holger Hübner von selbst gedroppt. Und Thomas Jensen geht drauf ein.
Jetzt muss man ja sehen, wie es gehandelt wird. Also wir werden unseren Teil dazu beitragen. Wir werden natürlich auch das, was du leichten kritischen Unterton. Na, also haben wir da die Seele verkauft. Das liegt jetzt halt, also wenn Sie clever sind, machen Sie es gut weiter, hören weiterhin auf die Fans, machen in unserem Spirit, im Spirit von Wacken irgendwie weiter. Dann sind da, glaube ich, große Chancen. Aber der Fan passt doch auch, also mit uns gemeinsam passt der Fan doch auf diesen Spirit auf.
Kai und die anderen also sollen aufpassen, dass Wacken weiterhin Wacken bleibt, Investoren hin oder her. Eintritt zahlen, um dann als Security für die Festivalseele zu arbeiten. Aha. Wenn ihr mich fragt, hier wälzt jemand die Verantwortung ganz klar ab. Die Rendsburger Wacken-Fans sehen bisher noch keine radikalen Veränderungen an den Grundfesten des Festivals.
Bisher muss man als Gast, der das Ganze beobachtet, sagen, dass das Festival immer noch das Gleiche ist. Zumindest für uns. Wir haben, was die Qualität des Line-Ups angeht, konnte man nicht wirklich feststellen, dass sich da was verändert hat. Was die Zusammensetzung der Aussteller angeht, glaube ich schon. Ich glaube, dass man früher mehr Händlern die Möglichkeit gegeben hat, da ihre Ware auszustellen. Da hat die meines Empfindens nach die Auswahl ein bisschen abgenommen. Also der Metal-Markt, den es früher gab, was ein Mekka für alle war, die dort da irgendwie ihre Patches und ihre uralten Scheiben, die es sonst nirgendwo mehr gab, haben gekauft. Die werden schwieriger zu finden dort. Das habe ich schon das Gefühl, dass die Händler und die Vielfalt der Händler ein bisschen abgenommen hat.
Erste Veränderungen, ja, die gibt es. Aber bisher in erträglichem Umfang, sagt Kai. Richtig Sorgen um sein Wacken Open Air macht er sich eigentlich nur bei einem Thema. Eigentlich ist es das Thema für die Fans.
Ich glaube nicht, dass wir nochmal stagnierende oder sinkende Ticketpreise in Wacken erleben werden. Das Ding wird immer teurer werden. Und das fängt auch schon an, die Ersten abzuschrecken. Also wir haben auch tatsächlich mindestens zwei Leute bei uns in der Gruppe, die ganz klar gesagt haben, dass das finanziell deren Rahmen sprengt und sie deswegen nicht mehr mit uns aufs Festival fahren, weil die Tickets zu teuer geworden sind.
2019 liegen die Ticketpreise noch bei 220 Euro. Heute, 7 Jahre später, kostet ein Ticket schon 349 Euro. Eine Steigerung um mehr als die Hälfte. Wir haben Holger Hübner und Thomas Jensen gefragt, wie viel diese Teuerung mit der neuen Eigentümerstruktur zu tun hat. In der Annahme, dass ja sicher auch Superstruct und KKA am Wacken Open Air mitverdienen wollen.
Die Preissteigerungen seit 2019 haben eigentlich gar nicht mit einer geänderten Eigentümerstruktur zu tun. Das sind alles Auswirkungen der Pandemie, von Kriegen in der Welt, allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und alle Aspekte, die im Moment teurer werden, über die sich Leute ja auch zu Recht teilweise aufregen, betreffen uns auch. Ich kann jetzt nicht sehen, dass irgendeine Preissteigerung im Moment mit geänderten Eigentümerstrukturen zu tun hat.
Nun ist es so, dass für die allermeisten von uns das Festival auch irgendwie den Jahresurlaub darstellt. Das heißt, man ist dann auch bereit, da ein bisschen was reinzustecken an Geld und dafür auch was auszugeben. Und wir können das noch im großen Teil. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, es schwieriger wird für den normalen Schleswig-Holsteiner tatsächlich auch Wacken zu genießen, weil es dann vielleicht zu teuer wird. Und dann ist wirklich nur noch gut betuchtes Publikum anzieht und dann wahrscheinlich auch viel aus dem Ausland. Denn wenn man sich anguckt, was unsere kanadischen Kumpels zum Beispiel, die jedes Jahr extra ins Flugzeug steigen und extra nach Hamburg fliegen und sich dann da ein Auto mieten und dann nach Wacken fahren und dann da noch ein Ticket kaufen, die geben jedes Jahr richtig Geld für die Chance aus. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Publikum attraktiver ist als der Bauer aus dem Dorf nebenan, weil die aus Kanada mehr Geld bringen als aus Krebom.
Es wird sich eindeutig verändern, dass der Profit noch viel mehr im Vordergrund stehen wird. Und wie kann ich Geld verdienen? Indem ich halt zum Beispiel viel teurere Tickets noch einführe, noch ganz viele Sachen drumherum packe. Der normale Festivalbesucher wird in seinen Möglichkeiten beschnitten werden. Es wird immer mehr Wert darauf gelegt, noch zahlungskräftigeres Klientel anzulocken und einzubeziehen, um letztendlich noch mehr Geld mit so einem Festival zu verdienen.
Für Kai ist es die zentrale Sorge. Für den Finanzexperten Leupfinger nur die logische Konsequenz im System Private Equity. Das Wacken Open Air als Luxus-Event. Für Fans mit viel Geld. Harder, faster, lauter fürs passende Portemonnaie. Vielleicht wirken die Ticketpreise längst. Vielleicht ist das schon für viele eine Schmerzgrenze erreicht. Denn eins ist für 2026 schon sehr auffällig. Während die Tickets in den vergangenen Jahren innerhalb weniger Stunden nach dem Verkaufsstart schon ausverkauft waren, hat das Wacken Open Air in diesem Jahr noch lange Tickets im Verkauf. Zumindest bis zu unserem Redaktionsschluss Ende Juni waren sie noch im Shop. Und das ist sehr ungewöhnlich für das Festival. Deswegen hat mein Kollege Jörn sogar schon im März bei unserem Interview im Landgasthof Hübner und Jensen darauf angesprochen.
Jetzt ist das Wacken Open Air immer noch nicht ausverkauft. Woran liegt das aus eurer Sicht? Vielleicht auch, weil nicht mehr alles in eurer Hand liegt?
Das wäre natürlich, also wenn wir jetzt sagen, das wäre natürlich ein bisschen viel Ehre für uns beiden. Also ich glaube, wenig Leute kaufen sich wirklich eine Karte, weil ich oder Holger das machen.
Vielleicht liegt es ja nicht an Hübner und Jensen. Vielleicht liegt der vergleichsweise schleppende Vorverkauf am krassen Schlammjahr 2025, wie Thomas Jensen auch noch sagt. Der Matsch, der war für viele Menschen einfach zu anstrengend. Vielleicht liegt es auch daran, dass es immer mehr Festivals gibt und die konkurrieren auch noch miteinander ums Publikum. Oder daran, dass alles teurer wird, multiple Krisen, steigende Lebenserhaltungskosten. Aber vielleicht zeigt der schleppende Ticketvorverkauf 2026 auch, dass die Skepsis bei den Fans wächst. Die jetzt erstmal gucken wollen, wie sich ihr Wacken entwickelt. Übrigens, wenn ihr euch für die ganz großen Nachrichten in Wirtschaft und Politik interessiert und dann auch noch wissen wollt, was sie für unseren Alltag bedeuten, dann habe ich noch was für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der fragt, wie können wir damit umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und wo in Deutschland gibt es schon Ansätze, bei denen wir uns was abgucken können? Die beiden Hosts zeigen ganz konkrete Beispiele und sind nah dran an den Themen der Menschen. Und was ich so besonders daran finde, ist, der Podcast ist unterhaltsam und alltagsnah, mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eben eigene Erfahrungen gemacht haben. Also hört mal rein und bleibt up to date mit 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Je länger ich über diese Frage nachdenke, wem Wacken gehört, desto dicker wird sie irgendwie. Je öfter ich sie ausspreche, umso schwerer wird sie. Als würden jedes Mal, wenn ich diese Frage im Kopf bewege, ungefähr 30 neue Fragen dazu aufploppen. Ein Grund, warum die Frage so leicht zu stellen und so schwer zu beantworten ist, weil bei der Frage denkt man fast automatisch ans weltbekannte Festival, aber nicht an den Ort als solchen, nicht an die Menschen, die hier leben. Dabei hieß Wacken schon sehr lange Wacken, bevor die erste Band hier spielte. Ach, was rede ich, Wacken hieß schon so, da waren E-Gitarren lange noch gar nicht erfunden und es wurde noch auf mittelalterlichen Lauten gerockt. Manchmal treffen beide Bedeutungen des Wortes Wacken aufeinander. Bei Menschen wie Alisa Mühlfried zum Beispiel. Alisa kommt aus Hamburg, ist gerne in der Mittelalter- und Volksszene unterwegs und ziemlich begeistert vom Festival.
Wacken ist für mich ein tolles Dorf mit einer tollen Gemeinschaft, das so ungefähr 20 Tage im Jahr in einem völligen Ausnahmezustand ist, der in Großartigkeit kaum zu überbieten ist.
Meine KollegInnen Alex und Pauline haben Alisa besucht. Kurze, rot gefärbte Haare, tätowierte Arme. Wohnt in Wacken, direkt neben der evangelischen Kirche. Und das nicht ganz zufällig. Alisa ist hier die Pastorin.
Dann aber kamen sie auf einmal um die Ecke und sagten, Frau Mühlfried, das wird ganz spontan wackenfrei. Ganz spontan. Könnten Sie sich das vorstellen? Und ich so, ja, ja, das wäre schon, Wacken wäre schon schön, ne? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich eben auch durchaus in die Szene reinpasse. Habe ich mir das also gleich unter Nagel gekrallt. Und jetzt ist das hier meine Pfarrstelle sozusagen.
Und auch wenn Alisa, bevor sie nach Wacken gezogen ist, noch nie auf dem Festival war, das wohl bekannteste Metal-Festival der Welt hat eine immense Strahlkraft für sie, in der Region und in der Szene. Sie erzählt von Wacken mit viel Begeisterung, sowohl für das Dorf als auch für das Festival. Für sie gehört das zusammen. Bei Insta heißt sie auch einfach Wackenpastorin. Und sie ist es auch, die die Kirche ein gutes Stück näher gerückt hat an das Festival.
Also es kann ja nicht sein, dass wir hier in BOA eine Kirche haben und eine Pfarrperson und es passiert überhaupt nichts.
Von noch nie da gewesen hin zu das gewisse etwas an meinem Job. Das ist schon eine ziemlich coole Entwicklung, finde ich. Für Alisa selbst, aber auch für den Ort. Mit Alisa als Pastorin finden sogar in der Kirche Wackenkonzerte statt.
Das war großartig, ja. Da hatten wir offene Kirche und wir hingen da so rum. Und das war dieses Jahr 23, wo alles abgesoffen war. Und irgendwann torkelte halt so eine Gruppe Jungs rein, die wir erstmal freundlich gebeten haben, ob sie ihr Bier bitte draußen stehen lassen würden. Das haben wir mal gesagt, so nicht so viel Alkohol in der Kirche. Ja, ja. Und der eine sagte, boah, ich möchte so gerne mal Orgel spielen. Ich sage, hey, ich kann dich jetzt nicht einfach an die Orgel lassen, das geht nicht. Doch, ich bin Organist, ich kann das. Ich so, pff, ja, klar, mach doch. Und dann ist er da hoch und dann hat er da Orgel gespielt. Also wie ein junger Gott, das war, ich habe da noch Videos von, das ist völlig großartig. Nicht jeder Ton stimmte, das muss man ihm lassen. Aber für den Zustand war das echt toll und ich war schwer begeistert von Max aus Bayern. Und seine Kumpels haben dann auch geholfen, der Band die Instrumente von Bokeremer Straße hochzutragen, weil die nicht mehr durchkam mit dem Van. Das war ein besonderes Erlebnis, irgendwie so eins meiner absoluten Highlights.
Hören wir dann nächstes Jahr Max an der Orgel beim Gottesdienst?
Ah, Max ist leider nie wiedergekommen. Die letzten Jahre haben wir Orgel gar nicht so sehr gebraucht, aber also Max, falls du das hörst, auch wenn du das nicht hörst aus, vom NDR, ne, wir nehmen dich immer noch liebend gerne, so wie ich dir das damals gesagt habe. Aber der kam, wie gesagt, aus Bayern. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals wieder auf dem WOA war oder ob er sich überhaupt daran erinnern kann, wenn ich ganz ehrlich bin.
Anfangs werden die meisten in Wacken wohl gedacht haben, Alisa solle mal die Kirche im Dorf lassen. Pun intended. Sie ist schließlich die Pastorin von Wacken und nicht die Wacken Open Air Pastorin. Aber diese Grenze ist eben schwer zu ziehen.
Und dann habe ich mich da ziemlich durchgebissen, weil es ist nicht jeder begeistert von dem Festival hier im Ort. Ich kann es auch verstehen, es bringt auch negative Seiten mit sich.
Als Anwohnerin und Pastorin kriegt Alisa auch diese Seiten mit. Gute Festivalzeiten, schlechte Festivalzeiten. Ganz frei nach dem Wacken-Motto Rain and Shine.
Ja, es ist sehr laut, es gibt Müll, es gibt keine Parkplätze mehr. Und das Problem sind auch, häufig sind hier auch viele Touristen einfach im Ort, wo ja kein Eintritt bezahlt werden muss. Und ich habe hier ein bisschen einen Konflikt gehabt mit einem Herrn, der hier auf dem Friedhof gerne nächtigen wollte. Das gab es schon einmal, aber keine Handgreiflichkeiten. Tatsächlich, also vor ein paar Jahren gab es halt Fälle, wo Leute hier auf dem Friedhof gepinkelt haben, weil die das Dixie nicht mehr gefunden haben. Das ist natürlich super uncool. Oder wo irgendwelche Gräber beschmiert wurden. Aber das ist alles schon sehr lange her. Wir hatten die letzten Jahre keinen Polizeieinsatz hier. Die Kirche wird sehr pfleglich behandelt. Die Leute spülen sich sogar die Gummistiefel vorne ab oder ziehen die aus, bevor sie in die Kirche reingehen. Behandeln die mit ganz viel Respekt. Das Schlimmste, was halt passiert ist, ist, dass mir die Leute in den Vorgarten pinkeln oder kotzen. Passiert, wird jetzt ein Zaun rumgezogen. Ist halt so.
Ist halt so. Das klingt ziemlich schmerzbefreit. Und auch wenn es nur für ein paar Tage im Jahr ist, ich fänd's ultra ätzend, wenn ich meinen Vorgarten mit Zäunen zubauen müsste, damit er nicht zum Albtraum wird. Und das finden auch einige im Dorf ätzend. Aber es ist nicht mehr wie 1996, nach dem Onkelsauftritt, als 70 Leute einen Beschwerdebrief unterschreiben. Aufregen tut man sich heute, wenn überhaupt, dann leise und im Privaten. Einige Wackner haben auch uns erzählt, was sie am Festival aufregt. Aber nur ohne Mikro.
Ach, wir stellen uns einfach nochmal hier hin. Auf die Gefahr hin, dass wir nicht wieder rauskommen.
Das geht, ne?
Du klingelst, du sagst hallo, hallo. Nicht erschrecken, das Mikro ist schon an.
Mein Kollege Sandro und ich sind mal wieder auf dem Kaffee bei Norbert und Birte in Wacken.
Möchtet ihr noch einen Kaffee?
Diesmal drinnen im Wohnzimmer.
Gerne, einen kleinen.
Schwarz oder mit Kuh?
Schwarz.
Ich nehme einen Schluck Kugel gerne dazu.
Kleine Kaffee.
Hinterm Esstisch hängt ein Luftbild vom Festivalgelände. Und wie jedes Mal, wenn ich Norbert treffe, hat er ein Wacken-Shirt an. Über seinem Stuhl im Wohnzimmer hängt ein schwarzer Hoodie. Ihr könnt ja mal raten, was drauf ist.
Guck mal, jetzt sehe ich das hier.
Norbert ist nicht der Einzige mit Festivalklamotte. Wacken-Merch ist die Dorftracht hier. Das Festival-Logo sowas wie das inoffizielle Wappen. Full Metal Village sozusagen. Der Merchandise-Shop in der Hauptstraße hat fast das ganze Jahr auf. Und während des Festivals sind die Wacken-Open-Air-Leute schnell da, wo es brennt. Auch bei Norbert und Birte.
Ja, wenn die Polizei nicht schnell genug ist. Mhm. Wenn hier irgendwelche Straßentouris Stress machen. Das ist es alles. Weil die Mettlern selber sind ja friedliches Volk. Das sind ja eigentlich nur die, die meinen, sie müssen hier Wacken auf der Straße rumtoben.
Mhm.
Und das dann alles erlaubt ist.
Straßentouris und Mettler. Für Norbert und Birte zwei sehr unterschiedliche Typen. An die Mettler hat sich das Dorf gewöhnt. Das sind die netten Gäste, die das Wackengefühl, das Wacken-Wir schätzen und erhalten.
Und warum ist das so? Warum sind die Mettler so, wie ihr das beschreibt?
Keine Ahnung, die sind da einfach friedlich.
Das merkst du sofort. Wenn das in der Woche losgeht, ist hier nichts los, dann laufen hier die Mettler bis Donnerstagsmittags ungefähr. Weil dann fängt das volle Programm ja an. Dann sind die alle drüben. Und wenn denn das Fußvolk kommt, das ist eine ganz andere Stimmung.
Dann siehst du hier auch keinen. Dann kippt die Stimmung und dann siehst du hier auch keinen Messer mehr.
Und dann ist Rummel, oder?
Ja.
Ja.
Fußvolk. Das sagen Norbert und Birte zu denen, die sich vor ihrer Tür daneben benehmen. Die Moral und Anstand begraben. Die hätten oft auch gar kein Festivalticket, noch nicht mal Bock auf die Musik. Sondern Bock auf das Spektakel. Auf die Attraktion Wacken. Und wenn man den beiden so zuhört, dann gehört diesen Touristen trotzdem ein Stück Wacken. Sie nehmen es sich einfach, ob Norbert und Birte das nun wollen oder nicht. Und auf der Hauptstraße, da prägt das diesen Spirit mit, von dem Hübner und Jensen so oft sprechen. Für Norbert und Birte sind die Touristen keine Metal-Fans, sondern Fans vom Ausnahmezustand, von Schleswig-Holsteins Ballermann.
Da stand mal ein Fußballverein, Fußballjungs, oder Herrenmannschaft muss das gewesen sein, waren schon bei. Zwei große Sporttaschen, voll Cola, Korn, Flaschen. Dann wurde hier vorne eingeschenkt, einmal rum, zwei Flaschen Korn leer. Was machen die damit? Daneben steht die Mülltonne. Nein, die werden in Rinnstein gestellt.
Ja, und dann ist die Stolper
drüber. Und da wird dann drauf geschossen. Mit den Cola-Flaschen, bis die Flaschen kaputt gehen. So ein Blödsinn. Was soll das? Natürlich haben das halt die Silberblauen gleich gesehen. Das war gut. Und da hat die Polizei mich gefragt, wo wollen Sie denn jetzt hin? Sie sollen hier mal eine kleine Aussage machen. Ich sage, ich komme gleich wieder. Erstmal Handfeger und Schaufel geholt. Ich hoffe, wir das erstmal sauber machen.
Naja,
ja, anders kommst du die nicht.
Norbert und Birte sind als Leute, die an der Hauptstraße wohnen, besonders nah dran, kriegen deshalb diese hässlichen Randerscheinungen des Wachstums besonders deutlich mit. Darüber kann man sich ärgern, davon kann man genervt sein. Aber wer in Wacken wohnt, den umgibt das Festival und die Marke immer und in der Festivalwoche sowieso. Ist so, wie einige Wackener sagen würden. Und auch wer versucht, sich abzugrenzen, der kommt damit nicht weit. Man kriegt das Dorf nicht aus dem Festival und das Festival nicht aus dem Dorf. Ja, es nützt nichts. Das Wacken Open Air ist hier einfach der schwarze Metal-Elefant im Dorf. Es hat aber mal jemand versucht, das Dorf vom Festival zu trennen, neue Grenzen und rote Linien zu ziehen. wegen des Lärms. Eine Wagnerin und ihr Mann suchen mehrmals das Gespräch mit den Veranstaltern, weil es ihnen einfach zu viel wird. Zu hart, zu laut, zu schnell. Aber das ändert nichts. Schließlich sehen die beiden Anwohner keine Alternative mehr und klagen 2012 vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig. Und das Wacken Open Air steht plötzlich auf der Kippe. Könnte wirklich abgesagt werden. Für einige Leute scheint eine Welt zu zerbrechen. Ein Feindbild entsteht. Die beiden KlägerInnen wollen das Festival verbieten.
Und haben Sie von den Drohungen gegen Ihre Mandanten mitbekommen?
Ja, wir haben darüber gesprochen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Die belastete auch weniger, dass sie ab und zu mal angesprochen worden sind, sondern vielmehr die Taktfrequenz, ne? Diese Häufigkeit auch, ne? Dass man sich im Dorf dann nicht mehr unbedingt so wohl fühlte, ne? Wobei die wollten ja eigentlich ja nichts Böses, ne?
Das war die vierte Folge von Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. In der nächsten Folge, da geht es darum, wie diese Lärmklage unabsichtlich fast dafür sorgt, dass das Wacken Open Air 2012 nicht stattfinden kann. Mehr zu dieser Folge und unserem Podcast-Tipp findet ihr in unseren Shownotes. Alle 6 Folgen hört ihr in ARD Sounds. Ich bin Maja Bachtiarowitsch. Wir hören uns.